Hallo, auch Babyboomer? Was wissen wir eigentlich über unsere Generation? Demnächst in Rente? Und was dann? Was tun für eine Retirement-Life-Balance? Antworten in Deutschlands ersten Podcast von und für die größte Generation überhaupt, Babyboomer. Wir, Konstanze und Stefan, bringen mehr als 120 Jahre Erfahrung in der Zielgruppe mit. Konstanze hat diesmal leider keine Zeit, aber das ist nicht der Grund für die Frage, um die es in dieser Episode geht. Fühlst du dich öfter einsam? Kaum einer antwortet öffentlich mit Ja, aber viele sind es. 8 Millionen Menschen, jeder Zehnte in Deutschland, bei über 60-Jährigen sogar jeder Fünfte. Das zeigen neuere wissenschaftliche Forschungen. Noch vor diesen Studien hat Elke Schilling Silbernetz gegründet. Die Telefonnummer 0800 470 80 90 für Menschen ab 60 Jahren. Frau Schilling, wollen wir einfach mal reden? Geht ja sowieso nicht anders beim Podcast, aber ist irgendwie auch eine gute Sache, oder?
Einfach mal reden ist unser Slogan, ne?
Und warum haben Sie genau den gewählt?
Weil es das ist, was den meisten Menschen mit Einsamkeitsgefühlen fehlt. Ein Gegenüber, mit dem er oder sie reden kann. Weil wenn wir niemanden haben, mit dem wir reden, dann fühlen wir uns auch nicht gesehen und nicht wahrgenommen und wir sind nun mal Gruppenlebewesen.
Ich bin jetzt froh, dass ich Sie als Gegenüber habe. Wenn ich mir Ihre Biografie angucke in Wikipedia und anderswo, Sie sind eine super engagierte Persönlichkeit, eine öffentliche Persönlichkeit, kann man fast sagen. Waren Sie denn mal einsam? Wollen Sie das mitteilen?
Ja, klar. Also ich meine, wenn man mal ein politisches Amt mit so ein bisschen Möglichkeiten an Gestaltung gehabt hat und dort sozusagen von jetzt auf gleich rausfällt, dann entsteht ein Loch. Und wenn man dann auch noch alleine lebt, dann kann sich das schon so vorübergehend mindestens in richtig massives Einsamkeitsempfinden entwickeln. Weil dann fehlt das Gegenüber, dann fehlt die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die man vorher hatte. Die Anfrage, die Ansprache, alles ist weg.
Das politische Amt hatte nicht Mann, sondern Sie hatten eins.
Genau.
Ne? Sagen Sie es nochmal konkreter, wann, wo und
ich
was?
Ich war 1994 bis 98 in Sachsen-Anhalt Staatssekretärin für Frauenpolitik. Kein geliebtes Amt. Im Grunde genommen ist niemand daran interessiert, Gleichberechtigung in dieser Gesellschaft wirklich umzusetzen. Nicht wirklich gewollt, aber trotzdem natürlich ständig im Diskurs als Politikerin und in der Auseinandersetzung. Und ich mag Auseinandersetzung.
In diesem Amt haben Sie dann eine Einsamkeitserfahrung gemacht?
Nö, in dem Amt nicht, hinterher, als ich es verlor.
Da waren Sie plötzlich einsam?
Da war plötzlich ein absolutes Vakuum, weil keine Möglichkeit mehr, was zu gestalten, keine Akzeptanz für das, was an Leistung da war, kein Gegenüber auch wirklich, weil die politischen Gegenüber fehlten ja dann. Also ich denke, jeder Politiker, der irgendwo mal ein Stück weit was zu tun hatte in einem öffentlichen Amt, hat das beim Ausstieg, mehr oder weniger lange. Das ist was völlig Normales und trotzdem einschneiden.
25 Jahre ist das jetzt her und immer noch hörbar. Ein.
Wenn man neugierig ist, dann
danach ist Elke Schilling nach Berlin gezogen, hat sich im Seniorenrat Mitte engagiert, 2015 dann Silbernetz gegründet und sich zur Einsamkeitsexpertin entwickelt.
Also die Soziologen differenzieren da. Einsamkeit als Gefühl und Alleinsein als etwas, als ein Zustand, der ganz klar definierbar ist. Man hat eben niemanden rundherum. Wenn man allein ist, kann sich Einsamkeit als Gefühl einstellen, muss aber nicht. Also man kann Alleinsein richtig gut genießen und eigentlich bin ich dazu sehr gut imstande. Sehen Sie ja noch.
Genau, im Podcast sieht man es nicht so gut, aber ich darf bei Ihnen zu Hause sein und das sieht sehr wohnlich und gar nicht einsam aus. Da gebe ich Ihnen recht.
Also nochmal, das ist dieses Ding mit dem Gefühl. Wenn ich also nicht die Kontakte habe, die ich mir wünsche oder gar keine Kontakte habe, sie aber brauche, um mich als Mensch gesehen und erlebt zu sehen, dann kann sich das Einsamkeitsgefühl einstellen. Es ist aber zunächst mal ein ganz normales Warnsignal unserer Psyche. Und das ist so eigentlich mein allererster Appell. Wenn ich wahrnehme, dass ich anfange, mich einsam zu fühlen, dann sollte ich dieses Gefühl, dieses Warnsignal wahrnehmen. Und wenn ich trainiert bin darin, dann kann ich das auch und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Also neben diesem heilsamen Einsam gibt es auch irgendwann etwas, was vielleicht sogar gefährlich einsam ist. Und das sind dann Menschen, die sich teilweise auch bei Ihnen bei Silbernetz melden.
Klar, unsere Zielgruppe ist ja 60 plus, also 60 bis Lebensende, was in Deutschland so bei 117 auch liegen kann. Na, das ist eine riesige Lebensspanne. Es ist nicht die ältere Generation, das ist einfach mal eine Fiktion, sondern es sind mehrere Generationen mit natürlich unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen, Lebenserfahrungen, Lebenshintergründen und derzeit aktuellen Lebensumständen. Also ein 60-Jähriger ist in der Regel anders drauf und auch anders versorgt als ein 117-Jähriger.
Und ist denn diese Einsamkeit, die ungute und vielleicht gefährliche Einsamkeit, ist die im Alltag sichtbar, spürbar? Hörbar.
Also die Umwelt kriegt es häufig gar nicht mit. Gefühle sind was ganz Persönliches und manche zeigen ihre Gefühle durch Traurigkeit, durch Depression, was weiß ich. Und manche können ganz gut damit so die Maske davor halten. Und da Einsamkeit ja auch mindestens gesellschaftlich gesehen ein Defizit ist oder als solches gesehen wird, weil dann ist man nicht imstande, seine Beziehungen zu organisieren und zu regeln, ist es in unserer Leistungsgesellschaft etwas, worüber man eigentlich nicht sprechen kann. Wer darf schon Defizite eingestehen? Ja gut, Frauen dürfen das, ne? Aber Männer eher nicht.
An dieser Stelle einigen wir uns darauf, dass das eine eigene Podcast-Episode sein könnte. Ich möchte jetzt aber wissen, was genau denn den Ausschlag gegeben hat, den Verein Silbernet zu gründen. Ich hätte mir erhofft, es wäre eine weniger dramatische Erfahrung gewesen.
Sie sitzen sozusagen direkt am Ort der Initialzündung, weil hier nebenan lebt ein alter Herr, der hatte mir vor 13 Jahren bei meinem Einzug hier geholfen, ein Stück weit so Dinge installiert und gebastelt, freundlich und hilfsbereit, und dann verschwand er von der Bildfläche. Und ich kriegte dann mit, dass da ja eigentlich nichts mehr passierte. Und an seiner Tür hing dann ein Flyer, ein Pizza-Flyer, mehrere Wochen lang, und dann habe ich die Polizei alarmiert und die sagte, Frau Schilling, wenn wir jetzt diese Wohnung öffnen und der ist nur verreist, dann zahlen Sie den Schaden. Deswegen habe ich dann erstmal Abstand davon genommen und erst wieder noch weitere 14 Tage oder 3 Wochen später, als ich dann Fliegen in der Wohnung hatte und Speckkäfer, den Vermieter alarmiert. Und die haben dann die Wohnung öffnen lassen. Und da lag der alte Herr schon in einem sehr unschönen Zustand und schon seit mehreren Wochen. Und das war für mich so dieses Alarmsignal. Also ich hatte ihn im Vorfeld, als ich merkte, dass der sich immer mehr zurückzog, habe ich bei ihm geklingelt und habe gesagt, also wenn was ist, ja. Ich bin Ihre Nachbarin, Sie haben mir geholfen, ich kann auch gern für Sie da sein. Ich sagte, nö, wie das Männer so machen, brauche ich nicht, alles in Ordnung. Ne? Zog sich zurück und verschwand und ward nicht mehr gesehen. Und also erstmal habe ich festgestellt, dass das keine Seltenheit ist, dass ein Mensch allein in seiner Wohnung verstirbt und erst lange später gefunden wird. Das sind 300 Todesfälle in jeder deutschen Großstadt pro Jahr. So, und zum Zweiten, ja, habe ich dann erstmal angefangen zu suchen, was es gibt und was es so an Zahlen auch dazu gibt. Ob Einsamkeit wirklich so was Markantes ist. Und die Statistiken in Deutschland waren eher sehr verhalten zu diesem Thema. Die Forschung war weit zurück hinter dem, was im englischsprachigen Raum ist. Und tatsächlich habe ich dort dann auch ein für mich akzeptables und plausibles Lösungsangebot gefunden, nämlich in England die Silverline Helpline. Und dann bin ich tief beeindruckt von England zurückgekommen und habe gesagt, können wir auch.
Warum haben Sie sich auf die Gruppe ab 60 Jahren festgelegt? Denn Einsamkeit geht ja durch alle Altersgruppen.
Das wissen wir aber erst seit Corona. Wie gesagt, ich bin vor 10 Jahren gestartet. Und vor 10 Jahren war Einsamkeit bei jungen Menschen, also Einsamkeit war überhaupt kein Thema in Deutschland. Das ist ja das Problem gewesen. Wir hatten auch große Schwierigkeiten, auch Zahlen zur Alterseinsamkeit zu finden. Weil die Altersforscher sagten, also wenn wir dieses Thema Alterseinsamkeit direkt untersuchen und veröffentlichen, dann locken wir die Alten in dieses Stereotyp, in diese Falle hinein. Die Annahme, wenn nicht über Suizid berichtet wird, man geht davon aus, dass ein Bericht Folge hat, in dem andere Leute das für sich in Erwägung ziehen. Und wenn gesagt wird, im Alter wird man einsam, dann ist es ein Stereotyp, eine Falle, in die man schlittern kann. Und deswegen mochten sie nicht darüber berichten. Meine Annahme als Statistikerin ist aber, was ich nicht wahrnehme, kann ich auch nicht verändern.
Wann hat sich das verändert?
Kurz vor Corona, in 2019 oder 20 hatten die Briten ihr Einsamkeitsministerium gegründet. Und von da an war es ein Thema in Deutschland. Und dann kam es in den Koalitionsvertrag und dann wurde es tatsächlich auch in Ausschüssen diskutiert und seitdem tut sich was.
Ich adressiere ja jetzt besonders die Jahrgänge, die geburtenstarken Jahrgänge. Die sind jetzt so Mitte 50 bis Ende 60 Jahre alt. Sind die bei Ihnen statistisch auffällig, sage ich mal, stark vertreten?
Also wir führen nicht wirklich eine Altersstatistik, weil wir ja ein anonymes Angebot sind. Und wenn wir dann beim Gespräch anfangen, statistische Daten zu erheben, dann findet kein Gespräch statt. Das ist es also nicht. Aber was wir dort an Zahlen haben, das zeigt eben, 60 bis 75 ist tatsächlich die am stärksten vertretene Altersgruppe und dann wird es weniger.
Ist Renteneintritt oder Ende des Erwerbslebens ein Risikofaktor für Einsamkeit?
Ich meine, also wie gesagt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo der Wert eines Menschen sich an seinem Gehalt bemisst oder an seiner Arbeitsleistung. Und wenn ich dann in den sogenannten Ruhestand gehe, dann ist das schon ein gravierender Wechsel in den Lebensumständen. Und also viele müssen dann anfangen, erstmal wieder neuen Sinn und Zweck für sich zu suchen. Gerade wenn so eine einseitige, total einseitige Fokussierung auf die Arbeit stattgefunden hat, dann ist erstmal auch da diese ähnliche Lücke, wie ich sie beim Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt verspürt habe. Nur, dass das, was dann kommt, eben quasi für den Rest des Lebens gilt. Ich muss meinen Wert, meinen Sinn selber bestimmen und definieren.
Ist das Menschen bewusst, die bei Ihnen anrufen?
Das ist unterschiedlich. Weil also was ich tatsächlich gelernt habe in diesen 5 Jahren, die wir jetzt am Draht sind, ist, also es gibt keine Menschengruppe mit größerer Vielfalt, als es die sogenannten Alten sind. Weil klar, zu den Lebensjahren kommen die üblichen sonstigen Diversitäten hinzu. Geschlecht, sozialer Status, Bildung, Herkunft und was da noch so alles ist, sexuelle Orientierung und all diese Geschichten kommen ja noch hinzu. Und dazu kommt die Lebenserfahrung von Jahrzehnten hinzu, die also auch was mit Menschen macht und ihre Vielfalt weiter ausdifferenziert.
Trotz der wenigen Daten merken Sie, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land? Also ich würde jetzt mal vermuten, die Stadt kann anonymer sein oder ist anonymer als kleinere Kommunen.
Ja, das ist Tatsache so. Also wissen wir ja alle, die wir in der Stadt leben, dass das ein sehr schönes oder sehr schreckliches anonymes Leben ist. Aber wenn ich nur 3 Nachbarn habe und mit denen nicht kann, dann habe ich keine weiteren Möglichkeiten. Das soziale Gefüge auf dem Land hat sich ja auch ganz stark dadurch verändert, dass auf dem Land soziale Treffpunkte in den letzten 30 Jahren in hohem Maße weggefallen sind. Es gibt keine Schulen mehr, es gibt keine Kneipe mehr, es gibt keinen Kof nicht mehr. Es gibt eigentlich nichts, wo man sich quasi mal hinausgehend treffen kann, wenn man sich nicht verabredet auf einer, wahrscheinlich nicht mal eine Bank, ja.
Und spätestens an dieser Stelle müssen wir sagen, Silbernetz ist ein bundesweites Angebot, zwar in Berlin ansässig, aber über eine 0800-Nummer erreichbar und Sie sagen sicherlich, wie die Nummer weitergeht.
Seit 5 Jahren sind wir erreichbar unter der 0800 470 80 90 und da Deutsche mit Zahlenwitz nicht so viel zu tun haben, sage ich es nochmal auf Sächsisch, dann versteht man es besser. Es ist 0800 für 70 80 90 und dann haben wir die Zielgruppen.
Könnte man noch Jährige hinten dranhängen, ne?
Ja, das, so lange wollten wir die Nummer nicht haben.
Ja. Gibt es denn spezifische Themen? Also können Sie sagen, Anliegen lassen sich in Themengruppen sortieren oder ist die Bandbreite so groß wie die Bandbreite der Menschen, die anrufen?
Für unsere statistische Erhebung gruppieren wir. Aber über diese wenigen Gruppen, die wir erfassen, gibt es also wirklich die volle Bandbreite. Und wir haben zum Beispiel, als wir vor 6 Jahren das Programm dafür fertig machten, für diese Erfassung, haben wir nicht an zum Beispiel politische Sonderlagen gedacht. Also Thema Krieg, Thema Inflation, Thema Wohnungsprobleme ist alles nicht drin in diesen Statistiken. Das sind aber gerade in den letzten 2 Jahren ganz massive Themen, Fokusse, die wir haben. Es ist das Thema Corona ganz massiv gewesen. Hatten wir alles nicht drin in der Statistik, sondern es waren so allgemeine Themen, also wirtschaftliche Notlage, familiäre Probleme, Krankheit, Depression, sowas. Was auch bei der Telefonseelsorge-Statistik, wir haben dort stark gekupfert.
Wo Sie Telefonseelsorge gerade erwähnen, wie unterscheiden Sie sich?
Erstens mal sind wir 3-stufig, das heißt, wir haben die Hotline, wir haben unsere Silbernetzfreundschaften und wir haben diese Informationen zu den Angeboten im Kiez. Also die beiden letzten Geschichten gibt es bei der TS nicht. Und dann sind wir niedrigschwelliger. Telefonseelsorge sagt ja in ihrem Slogan, Sorgen kann man teilen und ist ursprünglich einmal als Suizidprävention gegründet worden, vor weit über 60 Jahren. Und wir sagen, einfach mal reden. Weil, wie gesagt, das ist ein menschliches Grundbedürfnis und das Thema Einsamkeiten hatten wir am Anfang im Slogan drin, das haben wir gestrichen. Eben weil es ein Defizitthema ist, ein Tabuthema und so viele unserer Anrufer am Anfang immer sagen, nee, einsam bin ich nicht, ich habe nur die letzten 14 Tage mit keiner Menschenseele gesprochen.
Ich wollte nur mal reden. Stellen Sie denn fest, dass sozusagen die Nachfrage steigt, sei es durch Ihre Bekanntheit oder weil es wirklich gesellschaftlich immer mehr enttabuisiert wird?
Also die Vermutung ist schon, dass es mit unserem Bekanntheitsgrad steigt, weil wir waren jetzt zunächst mal die ersten 1,5 Jahre nur in Berlin tätig. Da ist es schon mal sukzessive gestiegen. An einsame Menschen irgendwie die Information zu bringen, dass es uns gibt, funktioniert eigentlich nur über das Fernsehen. Rundfunk und Fernsehen, das sind die Medien, über die wir unsere Anrufer erreichen. Und mit jedem Fernsehbericht können wir das immer wieder verfolgen. Dann gibt es sprunghaft einen Anstieg. Aber dieser Anstieg setzt sich eben auch fort. Und tatsächlich ist es so, dass wir, seit wir deutschlandweit aktiv sind, pro Jahr ungefähr 20% mehr Anrufer haben.
Sagen Sie mal eine Zahl, wo sind Sie jetzt?
Nein, wir haben in diesen 5 Jahren, seit wir am Draht sind, ungefähr 460.000 Anrufe gehabt. Und wir sind täglich bei 200 bis 220 verschiedenen Anrufenden.
Und Sie bieten das zwischen morgens 8 und abends 22,
genau,
Uhr an, wenn Sie
Uhr
mehr Zeit hätten? Glauben Sie, es würde noch mehr Nachfrage geben?
Wir bieten dieses Feiertagstelefon vom 24.12. bis zum 1. Januar an, wo wir rund um die Uhr am Draht sind. Und es hat sich in diesen 5 Jahren, seitdem wir das machen, immer wieder gleichermaßen gezeigt. In der Zeit, wo wir normalerweise nicht am Draht sind, also zwischen 22 und 8 Uhr, kommen ungefähr 25% der Anrufe. Das entgeht uns. So, das können wir nicht befriedigen, weil wir einfach mit unserem Arbeitskräftemodell es so nicht leisten können. Da müssten wir nicht mehr Zeit, sondern mehr Geld haben.
Sind denn diejenigen, die sich bei Ihnen melden, haben die sozusagen schon so einen ersten Schritt zur Erkenntnis hinter sich, dass sie hilfsbedürftig sind?
Wir leisten ja keine Hilfe. Wir sind ja Gesprächspartner. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil Hilfe ist immer etwas, das kommt von oben. Ne? Da tut jemand etwas für jemand anders. Wir sind Gesprächspartner, ganz klar. Wir versuchen auf Augenhöhe mit unseren Anrufern zu sprechen. Und diese Erkenntnis, die hat mindestens in dem Moment stattgefunden, wo der Zettel mit der Rufnummer abgelegt wird. Da ist im Hinterkopf das Ding, wenn ich es brauche, nutze ich es. Weil wir haben öfters mal Erstanrufer am Telefon, die sagen, wissen Sie was, ich habe Ihre Nummer jetzt also mindestens seit 2 Monaten liegen. Heute ist es dran. So, das ist ein Schritt über die Schwelle, der ist dann auch hörbar.
Hilft denn der öffentliche Diskurs, beispielsweise aktuell die Woche, die vom, ich sage jetzt mal, Bundesseniorenministerium ausgerufen wurde, Aktionen gegen Einsamkeit?
Also das ist die Hoffnung, dass das irgendwann mal hilft. Weil also in Großbritannien machen sie das jetzt seit 10 Jahren. Und ja, dort ist sowieso die Sensibilisierung für Einsamkeit eine ganz andere und sehr viel tiefere als bei uns in Deutschland. Wir haben das Thema ja gerade erst vor 5 Jahren zur Kenntnis genommen.
Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass es ja fast eine Volkskrankheit ist, wenn man die Dimensionen nimmt? Es gibt ja Rechnungen, dass 10% der Bevölkerung gelegentlich mindestens sich als sehr einsam empfinden, wir aber erst seit kurzem öffentlich öfter darüber sprechen.
Also für mich ist tatsächlich Corona mit der gebotenen Vereinsamung eine Schwelle gewesen, die es Menschen leichter machte, darüber zu sprechen, dass sie einsam sind, dass sie sich einsam fühlen. Weil da war es plötzlich in aller Munde, dass man isoliert war, dass man ausgegrenzt war. Es waren ja nicht nur die Alten, es traf ja diejenigen, die dann plötzlich im Homeoffice saßen, genauso wie die Kids, die nicht mehr in die Schule gehen durften. Es war quer über die Bevölkerung, war das Thema präsent, war in den Medien stark präsent und wurde damit besprechbar. Für uns zeigte es sich in 2 Phänomenen. Erstmal hatten wir am Telefon plötzlich Menschen, die vorher nie dran gedacht hätten, bei uns anzurufen. Die sagten, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich halte das nicht aus. Und wir hatten fast doppelt so viele Männer wie bisher. Meine Erklärung, dadurch, dass es in aller Munde war, konnte auch ein Mann von sich sagen, ey, ich bin sowas von alleine, ich brauche mal jemanden.
Das heißt, Sie finden da immer noch die alten Rollenbilder wirksam. Der Mann muss stark bleiben, auch am Telefon, das nicht zugeben, dass er es vielleicht nicht immer ist.
In seinem öffentlichen Bild, das er anbietet. Ja. Und dieses stark sein müssen und sich nicht mit Schwäche zeigen, prägt leider immer noch das öffentliche Auftreten vieler Männer.
Wie schulen Sie Ihre Mitarbeiter, dass Sie mit so ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Themenlagen umgehen können?
Das ist unterschiedlich, weil wir haben ja am Telefon sozusagen ein Drittel unserer Mitarbeiter am Telefon sind Festangestellte. Das sind Menschen, die wir als Langzeitgeförderte von den Jobcentern kriegen und dann entsprechend auswählen und schulen. Die sind also sozusagen mit einer Einführungsschulung, mit Mentoring, mit ständiger Begleitung durch Supervision und entsprechende Beratung und mit der Möglichkeit, jemanden bei uns im Team anzusprechen, wenn es zu problematisch wird, sind die also sozusagen in einer permanenten Begleitung, diese Festangestellten. Und von unseren Ehrenamtlichen, die sitzen deutschlandweit im Homeoffice mit so einem Telefon wie dem da hinten. Und das sind ausschließlich Menschen, die mit ihrer beruflichen Vorbildung auch diese Gesprächsqualifikation haben, die mit kritischen Themen umgehen können, die mit Konflikten umgehen können, die ein Gegenüber sein können, auch bei problematischen Gesprächen, aus ihrer beruflichen Qualifikation heraus. Die Leute suchen wir immer noch und immer wieder und wir freuen uns über jeden, der da kommt und sagt, mache ich gerne. Ich war mal Altenpfleger, ich war mal Lehrer, ich bin ehemaliger Coach, sonst was in dieser Richtung. Und ich brauche kein extra Geld, weil das können wir nicht bezahlen.
Ich will immer zurück auf die Menschen, die wir mit unserem Podcast ansprechen. Können Sie feststellen, dass die Generationen unterschiedlich sind?
Ja, doch. Also ich denke schon, natürlich haben wir auch bei den 60-Jährigen welche, die schon längere Zeit krank sind und invalide sind und sonst was. Also wo all diese Geschichten, die sonst möglicherweise im höheren Alter erst auftreten, auch schon präsent sind. Aber die Mehrzahl hat tatsächlich so diese Geschichte, also ich muss jetzt mal über was reden, so völlig locker. Eben das Gegenüber für ein Gespräch, das nicht da ist, das anscheinend fehlt. Das ist tatsächlich für diese Gruppe der 60- bis 75-Jährigen so obendrauf. Wenn es nicht ernsthafte Lebensprobleme sind, wenn es nicht Scheidungsfragen sind, wenn es nicht, ja, gerade in diesem Alter überlegen sich ja manche nochmal Neustart und fangen nochmal an zu suchen nach Partnerinnen oder Partnern und dann erleben sie ihre Enttäuschung, weil die Suche ist immer aufwendig, mühsam und enttäuschend mitunter. Das kriegen wir alles mit am Telefon.
Und wenn wir jetzt mal den Blick nochmal weiten über die aktuelle Situation hinaus. Also England, haben Sie ja schon erwähnt, ist nicht nur Mutterland des Fußballs, sondern auch des Einsamkeitsministeriums.
Ja, die Amis auch. Die Amerikaner auch.
Die Amerikaner auch?
Ja.
Aha.
Ja, ja.
Okay. Was könnten wir denn noch von England und den USA lernen im Umgang mit diesem Thema?
Die größere Offenheit dafür tatsächlich. Und was wir natürlich als Silbernetz ganz besonders merken, das ist so, ja, auch die Spendenbereitschaft. Weil wir leben zu einem großen Teil mit dem, was wir anbieten von Spenden. Das Land Berlin unterstützt uns ein bisschen für einen Teil unserer Arbeitskraft, aber den Rest müssen wir selber organisieren mit allen möglichen Mitteln, die wir ranschaffen können. Und unsere Telefonkosten, da haben wir bis heute noch keine Telefonfirma gefunden, die ähnlich wie die Telekom, die Telefonseelsorge, uns fördern würde und uns unterstützen würde. Und das ist ein hoher Betrag, den wir pro Jahr für diese 0800-Verbindung hier hinblättern müssen.
Ja. Jetzt hätte ich zum Schluss vielleicht einen Kostenspar. eine Kostensparfrage. Nämlich, haben Sie denn Tipps, damit Menschen gar nicht erst ihre Kundschaft werden? Also, wie lässt sich Einsamkeit vermeiden? Das ist ja vielleicht die Umkehrseite dessen, mit dem Sie zu tun haben, dass Sie genau das lernen.
Also es sind die Leute, die quasi in dieser Übergangsphase von der Erwerbstätigkeit zum Ruhestand sich neu orientieren müssen. Und ich finde immer, die Ursache dafür, dass wir diese Dreistufigkeit gemacht haben, ist für mich auch in großem Maße diese Informationsarmut der Alten. Das heißt, viele Ältere wissen gar nicht, was es für sie an Angeboten in Deutschland gibt oder in ihrem Wohnumfeld auch.
Also,
vor dieser Phase schon mal gucke, also in dieser Übergangsphase oder kurz vorher mal gucke, was gibt es eigentlich alles? Wo bin ich möglicherweise in meiner Bewegungsfreiheit und meinen Suchmöglichkeiten noch eingeschränkt durch die Vorurteile, die ich habe? Weil eines der beliebtesten Vorurteile, häufig gehört habe, ist dieses, ich gehe doch in keine Begegnungsstätte, weil das sind nur alte Menschen, die nur über Krankheiten reden. Dann kann ich immer nur sagen, ja, die sind auch da, aber ich habe genau an diesen Orten die Möglichkeit, mir gegenüber zu suchen, die Interessen mit mir teilen könnten.
Also das war Tipp 1, sich kundig machen und Tipp 2, sich auch was trauen.
Genau.
Und vielleicht noch einen dritten?
Naja, der dritte Tipp ist einfach offen sein und neugierig bleiben. Also wenn ich neugierig bin, finde ich auch immer ganz viel und kann die Dinge suchen und finden, die ich möglicherweise mit anderen zusammen mache oder die mich auch alleine glücklich machen. Weil, wie gesagt, Alleinsein ist ja nicht Einsamkeit. Alleinsein heißt, ich bin mit dem, was ich tue und was ich habe, bin ich richtig zufrieden. Ich kann es genießen.
Und damit schließt sich ja ein bisschen der Kreis, mit dem wir eingestiegen sind. Ich darf das sagen, es ist zwar noch eine Weile hin, aber Sie werden Ende nächsten Jahres mal 80 Jahre alt werden.
Richtig.
Was tun Sie denn persönlich, um nicht einsam zu sein? Ich habe da eine Vermutung, aber wäre schon schön, wenn Sie es zum Schluss noch sagen.
Also ich habe zum Beispiel unser Telefon hier stehen und wir haben eine App, wo ich also gucken kann, Leute, also jetzt heute sind ganz viele Anrufe und wenig Telefonisten da, habe ich Zeit und Lust, steige ich ein. Und das ist für mich tatsächlich, also diese Gespräche sind ja etwas, wie gesagt, auf Augenhöhe. Da gibt es ganz schreckliche Anrufer, wo ich denke, 20 Minuten sind ganz schön lang mit diesen Menschen, aber das stehe ich durch, ist eine Herausforderung. Und es gibt einfach ganz spannende, wunderbare, interessante Menschen, die wirklich nur dieses Problem haben, dass sie jemanden zum Reden brauchen und damit aber auch genau meinem Bedürfnis entgegenkommen.
Mit Elke Schilling zu reden, ist eine Freude. Man spürt, dass sie ihr Ding gefunden hat, das Projekt, das ihr und der Welt gut tut, wofür es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Die Frau hat jedenfalls eine wunderbare Retirement Life Balance gefunden. Was wir damit meinen, findet ihr unter anderem auf www.babyboomer-stories.de. Weiteres zu Silbernetz und anderen guten Adressen, wenn es mal schlecht geht, in den Shownotes. Macht's gut, wir hören uns wieder in einer